Hallo zusammen. Wir sind Paula, Eda und Fabienne und wir begrüßen euch herzlich zu unserem Radiobeitrag. Blitz ist eine Gruppe von 5 Männern, die sich entschieden hat, eine Acapella-Band zu gründen. Ihren grossen Durchbruch haben sie 2 Jahre nach der eigentlichen Gründung bei der Show Superstern gehabt. Was dann noch als Hobby gezählt hat, ist heute ihr Beruf. Passend zur Weihnachtszeit spielen sie jedes Jahr an unterschiedlichen Orten ihr Programm Merry Blissmas. Wir haben unseren ehemaligen 9-Klasse-Lehrer und heutiges Blitz-Mitglied Claudia Tolfo interviewt. Wir haben unsere Interviewfragen in 2 verschiedene Kategorien aufgeteilt. Einerseits zu seiner Lehrerkarriere und andererseits zu Blitz.
Wieso wollten Sie Lehrer werden?
Grundsätzlich habe ich sehr gerne Menschen, also mit Leuten zusammen arbeiten. Das war eines meiner Ziele. Dann liegt es ein bisschen in der Familie. Meine Mutter war eine Krankenschwester. Ja, natürlich pensioniert mittlerweile. Und ich wusste, dass ich irgendetwas mit Menschen will machen. Es war nicht unbedingt klar gewesen, dass ich, und ich auch nicht gewusst, mit Kleinen, also so Primarschule ist eigentlich nie eine Option gewesen. Und da wollte ich eigentlich mal Gymnasiallehrer werden, habe dann auch angefangen zu studieren. Das habe ich dann aber aufgegeben.
Und wieso Sprachen?
Ich glaube, das liegt ein bisschen in der Familie. Das ist schon meine Großmutter, hat sehr gut Leute können nachmachen anscheinend. Und ich sage jetzt also Muttersitz, weil mein Vater ist überhaupt nicht sprachbegabt gewesen. Er hat irgendwie nach 35 Jahren in der Schweiz noch kaum ein Wort Deutsch können. Verstanden hat er mich aber geredet, hat er ganz schlecht. Ja, das liegt ein bisschen in der Familie. Schnell begeistert, kann ich sehr schnell anfangen, mich interessieren für Englisch vor allem als Jugendlicher so. Mit 15 oder noch vorher. Nein, schon in der Primarschule habe ich unbedingt Englisch lernen. Habe dann auch Verwandte in Amerika, sind wir die besuchen. Habe angefangen zu musizieren, angefangen selber Texte zu schreiben, englische Texte. Und da ist die Begeisterung gewachsen und dann häufig auf Freiburg eben den Herrn Roskopf besuchen. Und der Herr Roskopf war dann auch die Schule, dass ich auf Freiburg bin studieren und schlussendlich an der NMS gelandet. Und dann habe ich natürlich auch Französisch, das ist aber mit der italienischen Wurzeln, ist natürlich Französisch an den Schuhen schon sehr gern gehabt. Das ist mir irgendwie gelegen, habe ich einfach gern gehabt. Das sind so ein bisschen die Sprachen, und dann habe ich sogar noch Ambitionen gehabt, zum möglichst viel Sprachen lernen. Ich habe einen Lehrer gehabt, der hat irgendwie 14 Sprachen fast beherrscht. Und das war so ein bisschen mein Idol gewesen. Ich fand, das wäre jetzt eigentlich das Ziel, aber ich habe es aufgegeben. Ich habe ein bisschen Spanisch gelernt, aber nach 2 Wochen habe ich das dann aufgehört und mittlerweile rede ich Spanisch wie mit meinem italienischen Einschlag, versteht man kein Wort. Ich verstehe Spanisch wenigstens auch noch ein bisschen. Und ich mache einfach gerne so Zeug nach Sprachen, liebt mir heute noch, das merke ich.
Was war das Schönste am Lehrersein?
Schönste sind Schülerinnen und Schüler, so Menschen wie ihr, die ich kennenlernen durfte, wo es immer noch Freude ist, um es wieder zu sehen, wo man das Gefühl hat, man hat auch etwas Positives dürfen bewirken. Und das sind die Erinnerungen, die mir immer bleiben. Das sind die schönsten Momente, auch an meine ganz ersten Schüler, die vergisst man ja auch nie. Und das ist jetzt auch schon sehr lang her. Die sind auch schon alle mit Familie unterwegs. Und wenn ich die Gesichter vergesse nie und Menschen, das ist ein Ursprung und Grund gewesen, und das ist heute noch das Schönste, wenn man dafür die Gesichter sieht, wenn sie natürlich nicht frustriert sind und demotiviert. Und aber ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ich es bis auf ganz wenige einzelne Fälle immer sehr gut kann mit allen Schülern und Schülerinnen. Und das ist das Schönste. Und das ist auch da, wenn ich jetzt ein bisschen vermisse, seit ich nicht mehr tätig bin. Das ist eigentlich das Einzige. Alles andere, das Preppen, Korrigieren, der Stress, das immer müssen so genau detailliert vorbereiten, das fehlt mir überhaupt nicht. Da könnte ich drauf verzichten. Und die Stimmung dann auch unter den Lehrern, das ist immer sehr, das ist recht gestresst, positiv, aber gestresst. Und das fehlt mir nicht. Aber das Schönste sind die Schüler und Schülerinnen, das definitiv.
Genau, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Was war das Nervigste an Lehrern?
Es hat sich ein bisschen geändert. Also am Anfang ist man sicher überfordert mit Preppen. Ich habe gewisse Fächer nicht so gerne preppet wie andere. Das war nicht nervig gewesen, aber das hat mich belastet. Ich wusste, verhebt das, was ich da mache. Ist das gut? Unsicherheiten gehabt. Bei Fächern, wo ich aber nicht so, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt wahnsinnig daheim. Das sicher am Anfang, das hat sich näher ein bisschen geleitet, aufgrund von der Erfahrung. Und was am Anfang auch extrem, ich sage es jetzt wirklich angeschissen hat, sind dann irgendwie so 25 Aufsätze korrigieren oder so. So endlose Korrekturarbeit. Das habe ich, aber mit der Zeit habe ich mich natürlich da selber ein bisschen, wie soll ich sagen, habe ich das geschickter gemacht, es hat nicht mehr die langen Aufsätze gegeben. Ich habe mir die Prüfungen zusammengestellt und ich wusste, dass da verliere ich jetzt nicht ewig. So dass auch die Schüler mehr Freude haben, dass sie nicht zu lange mit dem Warten auf den Test, das hat mich selber, habe ich auch nicht gern gehabt. Und das war immer mein Ziel gewesen, die nächste Stunde, die nächste Lektion soll es korrigiert sein. Und darum habe ich mir jetzt da auch nicht, habe ich probiert, mir nicht, Korrekturaufgaben zu verlegen, so.
Hatten Sie mal Probleme mit Eltern?
Ich habe ganz selten Probleme gehabt, aber ich habe einmal ein ernsthaftes Problem gehabt. Das vergesse ich natürlich auch nicht, so wie die positiven Momente. Mhm. Vergisst man das auch nicht. Ich habe gut dürfen starten, aber das ist irgendwann. Und das Problem ist, dass wenn man noch nicht, wenn es einem erstens nicht so häufig passiert, was ich sehr dankbar bin, dass mir das sehr selten passiert ist und dass mir auch mit den Eltern in der Regel gut verstanden habe, dass wenn es selten passiert, dann nimmt man es persönlich und das ist der grösste Fehler von einem Lehrer, vom Lehrer sein. Und das hat man einfach am Anfang. Das haben viele Menschen, man nimmt Sachen persönlich. Und da bin ich wirklich verletzt gewesen und habe eigentlich dort mal zu meiner Frau gesagt, das war's. Das war's. Wäre mir anfangen zu zweifeln oder so, dann lassen wir es gescheiter sein. Aber das ist wirklich, ich kann das einer Hand abzählen, wenn nicht. Ich mag mich sogar nur an einen Fall erinnern, wo dann sogar andere Eltern für mich eingestanden sind. Also das ist, das hat mir dann auch wieder, hat mir auch wieder gut getan. Aber das, ja, das bleibt. Das ja. Hat gar nicht geknackt. Aber eben, wie gesagt, das ist ein Fehler, man darf es nicht persönlich nehmen, oder? Das ist, weil häufig sind ja die Eltern nur am Wohl der Kinder interessiert und das sind ihre Kinder, das ist, und sie meinen es ja dann nicht gegen mich, sondern es ist dann vielleicht irgendetwas sonst, was nicht läuft nach Plan und eine Unzufriedenheit und dann lässt man die halt vielleicht irgendwie über den Maus und das müsste man professioneller angehen, als ich das damals mal gemacht habe. Und ich glaube, heute könnte ich es auch besser.
Würden Sie etwas am Schulsystem der Volksschule der NMS ändern?
Das ist eine Frage, da beschäftigen wir uns ständig. Nein, ich würde glaube wirklich nichts ändern. Ich finde, das, was wir da aufgebaut haben oder was meine Vorgänger aufgebaut haben und was ich habe dürfen, lange miterleben und ich bin fast von Anfang an dabei gewesen mit dem Mathe und so, ist super, super Sache und das würde ich auf keinen Fall ändern. Der einzige Vorwurf, den ich machen möchte, ist, dass es ein bisschen stagniert hat, dass man nicht stetig am Weiterentwickeln ist, was ich aber aufgrund vom Stress auch nachvollziehen kann. Meistens fehlt Zeit, also nicht meistens, es fehlt einfach Zeit, um Sachen noch zu verbessern. Und ich glaube, dort hätte man einiges können machen, oder das ist auch eine Vorwurf, jetzt wir können das System verbessern. Oder wir müssen dranbleiben, um immer wieder neue Sachen zu entwickeln. Es werden auch neue Sachen entwickelt. Es sind jetzt ganz neue Sachen. Es sind anscheinend, wie gesagt, ich bin nicht mehr dabei. Ich höre es nur noch so ein bisschen von aussen, wo die Ideen sehr, sehr gut sind. Ich bin nicht immer sicher, ob die Umsetzung optimal ist. Was aber, glaube ich, immer ein bisschen schwierig ist. Aber sonst würde ich eigentlich nichts ändern. Das ist auch ein Grund gewesen, dass ich sehr lange da gearbeitet habe, obwohl man ein bisschen weniger verdient, viel mehr arbeitet als an einer öffentlichen Schule. Hat mein System, den Arbeitsort und eigentlich überzeugt. Sonst hätte ich das nicht so lange gemacht.
Ihre Frau arbeitete ja am gleichen Ort wie Sie. Mhm. War das nicht manchmal schwierig? Und vor allem, dass Sie die gleiche Klasse unterrichtet haben?
Mhm. Das meinen die meisten ja im Gegenteil. Das ist super, super, super gewesen. Das Einzige, was man vielleicht sagen kann, ist, dass natürlich im Privaten auch sehr viel über die Schüler und Schülerinnen und Schüler geredet wurde, dass die Schule immer Thema gewesen ist. Mhm. Aber das haben wir dann manchmal bewusst. Es hat aber irgendwie auch gut zu tun, weil ich glaube, so Verarbeitungen tun gut, man kann ein bisschen darüber reden. Und ich weiss nicht, ihr habt es ja selber erlebt, ich behaupte, dass wir ein super eingespieltes Team gewesen sind. Und wenn man es mit dem Sport vergleicht oder mit dem Fußball, wenn ich sehe, ein Team, das müssen manchmal nicht die Besten sein, aber wenn es ein eingespieltes Team ist, dann funktioniert's. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass wir uns ergänzen und dass wir ein gutes Team sind. Und ich gewusst habe eben Sachen, was mit einem anderen Kollegen vielleicht nicht Zeit gehabt, um drüber reden. Mit der Zeit, oder? Wo man sich nicht so austauscht, das sind wir natürlich uns in- und auswendig, also wir gewusst, was läuft. Und ich glaube, das ist auch für, ich weiß nicht, ihr habt es miterlebt, ich glaube, das war für euch auch super gewesen, zu merken, wo die sind, glaube ich, safe. Aber vielleicht täuscht es mich. Aber und dann, was viele Leute sagen, ist natürlich privat. Dass es schwierig ist, das Private mit der Arbeit. Aber das haben wir eigentlich, das haben wir sehr gut können. Wir haben uns ja da kennengelernt.
Konnten Sie sich die Schulklasse aussuchen? Wieso ausgerechnet die 9. Klasse?
Nein, die Schulklasse kann ich mir nicht aussuchen. Das ist jedes Jahr, gibt es ja da Änderungen auch. Also das ist, erstens ist, welche Lehrer sind noch da und wer ist pensioniert worden, wer kommt neu, wer ist schon länger da, was. Aber je länger das man natürlich in einem Betrieb ist, kann man schon wünschen. Ich habe zum Beispiel ein Zeitchen noch 5., 6. unterrichtet und habe gesagt, das wollte ich nicht mehr. Und das habe ich dann auch nicht müssen. Ich habe das gemacht, habe gesagt, ich mache das 2-3 Jahre. Und dann habe ich es gesehen, für mich ist das viel, also das ist einfach nicht mein Ding. Und das habe ich nicht müssen, aber ob es dann, man wird schon gefragt. Das heisst, ja, hättest du Lust, eine Realklasse zu übernehmen und so. Und vielleicht im Englischen so ein paar Fächer. Und da habe ich natürlich immer Freude gehabt. Ich habe auch angefangen mit Real, vor 21 Jahren. Zum Beispiel meine erstklassische Realklasse gewesen. Und nachher habe ich aber immer Sekundarklasse gehabt. Ja, und am Schluss, ist lustig so, am Schluss habe ich so wieder sehr viel Freude an Realschüler bekommen. Also es ist, ja, sie hat schon dürfen ein bisschen sagen, aber es ist eigentlich klar gewesen, dass wenn du die 7. die übernimmst, dann machst du die 7., 8., 9. in der Regel bei uns sitzen. Jetzt ist ja wieder anders jetzt mit den 9., die aufgeteilt ist und jetzt ist schon neu, oder? Das habt ihr, glaube ich, auch schon gehabt, oder? Es sind ja die 9. nicht zwingend, ihr habt euch so für etwas entscheiden. Oder nicht? Ihr noch nicht?
Ich glaube noch nicht.
Nein.
Ja, ich weiss nicht. Jetzt ist es so, dass sie in den 9. eigentlich, wir können frei wählen, was sie wollen. Also, sonst sind wir nur noch 2 Jahre zusammen. Und dort gibt es dann grössere Änderungen. Aber bei uns war es wie fix gewesen, wenn du in der 7. und nicht kündigst oder nicht irgendetwas dazwischen kommt, hast du 7., 8., 9. Dann bleibst du bei dieser Klasse mehr oder weniger. Kontinuität ist ein wichtiges Kriterium.
Wie viel Kraft gekostet, Jugendliche zu unterrichten?
Ja, aber nicht negativ. Für mich ist das immer, ich vergleiche es ein bisschen mit dem Showbusiness, das ich jetzt zu 100% mache, das ich immer gemacht habe. Seit der Schule gibt es, ist für mich wie eine Show. Also, aber nicht, dass ich Showman will sein, sondern es ist anstrengend, wie ich muss, für mich ist das Schulzimmer sehr vergleichbar mit der Bühne. Ich muss kommen, ich muss funktionieren, ich muss wissen, was ich mache. Ich darf mir nicht zu viele Fehler erlauben. Ich muss überzeugen, ich muss ausstrahlen. Und das braucht unheimlich Energie. Aber nicht negativ, aber sehr anstrengend. Also ich habe immer gesagt, wenn ich 4 Stunden am Stück unterrichtet habe, dann fühle ich mich wie nach einem Konzert. Da bin ich Game Over. Also irgendwie so am Nachmittag um 4 Uhr. Und das ist Scheiss. Am Arbeiten schnell, wenn du viel gebügelt hast oder viel unterrichtet hast und am Nachmittag hast du noch so preppen für den nächsten Tag, als, dass dir dann die Energie fehlt. Das ist wirklich... Und natürlich ist es sehr unterschiedlich, welche Klasse, welches Fach. Es gibt auch gemütliche Sachen und so. Aber viele haben dann zum Beispiel gesagt, Atelieraufsicht und so, das ist doch easy und so. Aber ich habe nicht einmal das easy gefunden, weil wenn man die Leute schauen, beobachten, beraten, ist das einfach Bügel. Das ist strenger als sonst in einem Büro. Bin ich einfach überzeugt. Aber nicht, dass man es falsch versteht, wenn nicht negativ. Aber es braucht einen. Man verbrennt. Auch wenn man nicht auf dem Bau schafft.
Und jetzt hört ihr ein Lied von Bliss mit dem Herr Tolfo als Hauptsänger.
Wir haben uns in der Schule kennengelernt, also das heisst, ich habe ihn kennengelernt und das war dann so ein bisschen eine Idee gewesen von ihnen. Es war eine andere Konstellation gewesen, die haben ihr Diplom 4, ihr Lehrer-Diplom 4, Primarlehrer-Diplom 4. Sie sind zu auftreten und ich bin schauen, ich war ein bisschen älter gewesen, ich habe das schon hinter mir gehabt. Und ihnen zugelangt gefunden, das ist noch glaubte Sache und dann ist er zu mir und gesagt, hättest du Lust? Und so ist das aus Plausch entstanden. Mit Jagertee und so. Es war wirklich mehr Bieridee gewesen. Und es ist also nicht, nicht im Geringsten. Ich habe dort eigentlich noch ganz andere Musik gemacht und habe das nicht so ernst gesehen. Ich dachte, das ist so ein Hobby wie ein anderer Gott. Alle Wochen mal ins Yoga. Ich dachte, komm, ich helfe mit. Ist nicht mein Ding, ich bin der Rockmusik daheim. Ich habe nicht A Cappella, interessiert mich heute noch nicht. Also, ich lasse keine A Cappella. Das sieht mich wirklich auch schlichtweg nicht. Aber es ist mehr so ein Zufall. Und aus dem ist dann halt ein bisschen mehr entstanden.
Okay. Wie seid ihr auf den Namen Bliss
gekommen? Ja, das ist eine unheimlich dumme Story. Wir haben gar keinen Namen gehabt und dann hat irgendwer, ist jetzt leider nicht bei uns. Das ist der Bruder vom Metter, der ist selber super Musiker immer noch. Und es war genau so ein Ding gewesen, als Flipchart bei uns im Proberaum. Und dann hat er angefangen, einen Buchstaben draufzuschreiben. Und dann mehr so blöd, Slip, oder? Slip hat es durchgestrichen, umgestrichen und nachher ist er auf Bliss gekommen. Das ist so ein bisschen die Insider-Story. Und eigentlich ist aber der Name die Glückseligkeit Wonne, das, wo man ja nach wie vor das Programm ist, was wenn die Leute übermitteln. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund, dass wir uns dann gesagt haben, für Bliss, das passt. Es gibt natürlich auch viele Bands, die Bliss heißen. Das ist ja nichts wahnsinnig Innovatives. Aber ich finde, es passt heute noch extrem. Ich habe Freude, dass wir nicht uns für etwas anderes entschieden haben.
Ja. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, eben mit dem Showbusiness anzufangen? Überhaupt?
Ich glaube nicht, dass. Also, auf die Idee. Ich habe immer wollen. Mein innigster Traum war, als in eurem Alter, so in der, nicht noch jünger, in der Oberstufe, habe ich angefangen, Gitarre zu spielen, dann wollte ich Rockstar werden. Das war mein grösstes Ziel. Und ich habe einfach gesagt, das Ziel verfolge ich. Es ist schnell ein bisschen in die Hose. Ich habe jahrelang sehr viel Geld, sehr viel Zeit investiert in meine Band und auch dort ein paar Erfolge dürfen erleben. Ich war auch dort auf Europa-Tournee und so, aber das ist alles weit entfernt von dem, was ich heute machen darf. Und auch, dass ich das Privileg habe, dass ich davon leben kann, das ist natürlich in der Schweiz sehr, sehr selten. Und das, da wächst man, glaube ich, rein. Aber wir haben Glück gehabt, dass wir nie zu viel Wechsel hatten. So wachsen wir im Showbusiness. Es war ein innigster Traum von mir, immer etwas da gewesen, um es irgendwie umzusetzen. Und als ich dann gemerkt habe, dass das mit meiner eigentlichen Band nicht funktioniert, wo wir dann aufgegeben haben oder auseinandergelebt und wo man dann gesagt hat, das hat keinen Sinn mehr, dann habe ich halt das nachher probiert, da umzusetzen oder nicht probiert, das so. Und so wächst man, glaube ich, und das ist auch etwas Schönes. Das ist nicht ein Stern, ein Popstern am Himmel, wo man schnell von einem Tag auf den anderen Erfolg hat, sondern dass das über Jahre hinweg sehr viel Energie und Wille gebraucht hat.
Also der hätte ja vor Bliss schon eine Band gehabt.
Ja, natürlich. Ja, ja, der ganz andere ist wirklich ein ganz übler Sound. Ja, es ist wirklich übelster Metal. Und dann ist das noch schlimmer geworden. Und dann im Alter ist das ein bisschen ruhiger geworden. So Alternative Rock, Pop, und da habe ich dann jahrelang sicher 15 Jahre lang mit denen Musik gemacht. Das war eigentlich mein Hauptding, ne, wo das Bliss entstand ist. Ich habe gesagt, ich habe jetzt viel Zeit mit euch da noch blöd rumsingen, weil ich eigentlich ein anderes Projekt. Ja, das ist eigentlich mein Ursprung.
Wie lange seid ihr jetzt schon bei Bliss?
Ich bin Gründungsmitglied seit November 1999. Wir feiern 2019 ist das 20-jährige Bestehen.
Okay, super. Ist es schwer gewesen, ist es schwer, so lange von daheim weg zu sein, wenn ihr irgendwie auf der Nähe seid? Also auf der Nähe.
Ja, das ist wirklich, ich meine, ich bin jetzt wirklich auch schon über 40 und ich habe keine Kinder, wie andere haben daheim Kinder und Familie. Ich habe aber auch Familie, ich habe eine wunderbare Frau und ich habe zwei Katzen. Und ich muss sagen, es ist zum ersten Mal, ist jetzt das Jahr von Januar bis Mai, ist unheimlich streng. Wir sind fast nie daheim und kaum heim sind wir wieder fort. Und das hat mir zum ersten Mal, ist mir das schwer gefallen. Ja, wirklich Teil ist zu sagen, nein, jetzt muss ich wieder neu machen. Ich werde einfach mal eine Woche daheim sein. So. Aber wie gesagt, das ist Klagen auf hohem Niveau. Jetzt habe ich Ferien, jetzt mache ich lange nicht mehr. Und das ist halt strenge Zeiten, macht jeder durch. Und das ist halt einfach. Aber es ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Und wir haben alle ein bisschen Zeit. Wir müssen es einfach schlichtweg ein bisschen übertun. Mhm. Mit 3-4 verschiedenen Programmen, mit ein Theater in Zürich, etwas komplett anderes, eine Show in der Schweiz 50 Mal spielen, auf Deutschland übersetzen, dort 50-100 Mal spielen. Ist einfach. Und dann haben wir nochmal irgend so eine Balois-Geschichte, wo nochmal ein bisschen etwas anderes ist. Es ist echt zu viel Verschiedenes und zu viel aufs Mal. Und das werden wir in Zukunft auch ein bisschen besser in den Griff bekommen. Aber das hat schon ein bisschen. Da ist schon manchmal ein bisschen zehrt und wirklich abzählt.
Ja, das ist sicher ein grosser Stress. Also, macht ihr da irgendetwas dagegen? Also, ich rede von Yoga.
Mhm. Ja, bei uns joggen sehr viel. Die finden immer ihre Jogging-Sachen. Das ist überhaupt nicht für mich. Wie gesagt, muss ich auch mal. Was ich sehr gerne habe, ist im Winter, wenn wir Zeit haben, ist Wellness. Und das ist super cool. Wenn wir nämlich, wenn wir Zeit haben, manchmal haben wir Zeit nicht, aber wenn wir mit dem Nightline unterwegs sind, sind wir meistens schon morgen für den nächsten Venue. Und dann schauen wir in der Winterzeit immer, hat es in der Nähe ein Wellness. Da kommen die meisten dann mit und dann gehen wir saunieren. Und das ist für mich oben raus. Das ist für mich das Highlight. In die Sauna hocken und dann, gut, es ist nicht ganz optimal zum nachher singen. So. Meistens machen wir das immer noch Off-Day. Oder was ich auch gerne mache, ist halt einfach spazieren. Ich laufe sehr viel, ich schlafe wenig. Ich bin immer viel früher wach als die anderen. Und dann kann ich einfach laufen, schaue die Städte an. Spaziere einfach drauf los, ohne Plan. Und das tut mir gut. Dann bin ich 2-3 Stunden für mich ganz allein. Kann irgendwo einen Kaffee trinken und komme dann wieder. Das ist das Schönste. Also das ist schön. Das fängt schon.
Und jetzt geht es zum peinlichsten Moment auf der Bühne.
Peinlichste Moment ist, wenn man den Text vergisst. Und das ist mir in letzter Zeit ein paar Mal passiert. Das sind nicht gesprochene Texte. Also nicht bei Dialog, da kann man sich meistens noch rausschnurren. Oder einer kann einem helfen. Das Problem ist, wenn das mir wirklich passiert, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen Stress. Das ist für mich die grösste Angst, die ich habe. Und manchmal vom Kopf in der Art, dass mir das wirklich passiert ist, bin ich auf der Bühne gestanden und ich habe den Text von der Strophe nicht gewusst. Ich habe einfach nicht gesungen. Und das ist für mich, das ist Albtraum. Das ist Horror. Oder wenn mir irgendetwas sagen will, es kommt einem einfach nicht mehr Sinn. Das ist die schlimmste Vorstellung. Und das ist mir tatsächlich passiert. Jetzt vor unlängst. Zum Glück passiert es nicht allzu häufig. Oder was ich immer träume, das ist auch sehr lustig, das sind so Ängste, aber das ist mir wirklich noch nie passiert. Das ist der klassische Traum, ist, ich komme spät. Ich bin noch nicht bereit. Die Leute sind schon auf der Bühne, ich bin immer umziehen. Ich habe irgendein Buff, ich finde die Schuhe oder bin spät dran und es geht schon los in einer Minute, die merke, ich schaffe es nicht rechtzeitig. Das ist mir noch nie passiert, nicht im Ansatz, ich bin eine Stunde, ich bin als Erster bereit, vor allem. Und das sind, aber das ist nur Traum. Das sind die Träume, die ich ab und an habe. Dass ich irgendwie Sport bei ihm bin.
Und der beste Moment auf der Bühne mit Bliss?
Da gibt es ein paar schöne Momente. Es ist natürlich eine Menge, die etwas ausmacht. Deins, es muss aber nicht sein. Aber wenn man irgendwie so vor 1000 Leuten, oder wenn es das erste Mal ist, also zum Beispiel das erste Mal in das Zelt wirklich ausverkauft, so 1000 Leute, und du kommst auf die Bühne oder du gehst ab der Bühne und die Leute stehen, dann geht schon etwas in einem ab. Also das sind unbeschreibliche Gefühle. Aber das kann auch, für mich ist es immer schön, auch das erste Mal im Ausland, wenn du merkst, das funktioniert, und die Leute sind hell begeistert, das sind die schönsten Momente. Aber das kann auch im kleinen Rahmen sein. Es muss nicht, je mehr Leute, umso cooler. Das ist überhaupt nicht so. Aber es ist natürlich, es macht einfach Eindruck, 1000 Leute, oder wir sind natürlich auch, wir sind einmal zu München im Olympiapark. Es sind irgendwie 3-4000 Leute. Das ist einfach, das prägt einfach. Aber es ist nicht, ich glaube, wenn die Leute begeistert sind, das macht mich am meisten happy. Wenn ich merke, wir sind gut gewesen, wir haben die Leute können überzeugen. Es ist nicht wegen dem Standing Ovation oder nicht, aber die Leute haben die Freude im Gesicht. Das sind die schönsten Momente. Und für das mache ich es. That's it.
Und wie kommt ihr so als Gruppe auf die Ideen und auf die Witze für eure Auftritte?
Also wir haben das Glück, dass wir einen Spassvogel in der Gruppe haben, der nicht normal nichts am Hut hat, der absolut wortgewandt ist und jeder Nebensatz ist ein Witz. Es ist manchmal fast ein bisschen anstrengend, weil er kann nicht lustig sein. Aber das ist natürlich, den haben wir schon mal. Und der ist ja auch gelernt, hat sich jetzt auch ausgebildet als Journalist und so. Der schreibt sehr viel von unseren Texten und so. Aber ich muss sagen, er ist nicht der Einzige. Wir haben natürlich auch von außen Hilfe. Von Leuten, die man kennt, die Regie machen und so. Aber es ist immer eine Zusammenarbeit. Da haben wir Glück, dass wir ein Wahnsinns-Team haben. Aber es ist ein langwieriger Prozess. Wir sind jetzt seit ein paar Monaten für das neue Programm dran und haben noch keine Ziele geschrieben. Wir haben noch nicht einmal den Titel definiert. Wir haben etwa 47 Workshops dazu gemacht. Also es ist Arbeit. Auch das kommt nicht einfach so, super, ich hasse, ist ein lustiges Witzchen. Und auch die Witze und so, das ist eine Zusammenarbeit, das muss mir auch mehr passen, zum Beispiel, wenn es von mir redet, oder? Texte kriege ich von jemandem, ich das anpasse, oder sage, mal, das ist gut, ich spiele so gut ich kann, und dann wird immer weiterentwickelt. Das geht, wir haben selten, oder Sachen, die nicht ankommen, die nicht lustig sind, die lassen wir nicht so sein, da wird geschraubt und geschraubt und geschraubt, und das kann sein nach dem 70. 100. Auftritt, dass man dort nochmal etwas schraubelt. Und sagt, den Satz machst du nicht mehr, den machst du anders, den lassen wir weg. Also, Detail, aber es gibt es dir. Aber auch da ist schön, das ist ein Prozess, der fängt.
Ist es euch schwer gefallen, mit dem Lehrer aufzuhören und sich komplett auf das zu konzentrieren?
Nein, das fragt. Ich glaube, viele Leute haben auch eine komische Vorstellung. Die haben das Gefühl, es sei wie so ein Entscheid. Und ich sage, ich mag nicht mehr Schule gehen, ich setze jetzt auf die harte Musik. Ganz vernünftig ist, das ist alles ganz simpel, wenn es finanziell drin liegt oder zeitlich drin liegt, oder dann entscheidet man sich für etwas oder für das andere. Also es ist, wie soll ich sagen, es ist klar gewesen, ich bin ja noch Finanzchef, ich konnte voraussagen und habe unseren Mitarbeitern können sagen oder mit meinem Team können sagen, schaut, es reicht finanziell, können wir uns das, sagen wir mal ein Jahr vielleicht, oder das weiß man ja nie, Verkaufszahlen. Wir sind abhängig von den Leuten, die uns schauen können. Wenn niemand mehr schauen kann, dann bin ich arbeitslos. Aber das habe ich ein bisschen vorausgesehen, dass das lenkt. Und dann haben wir natürlich, das sind nicht von heute auf morgen, haben wir gesagt, boah, wir gehen auf Deutschland, wir spielen 100 Mal. Ich habe nicht 2 Wochen, 3 Wochen Fehlerschuh. Und dann haben wir auch gesagt, jetzt machen wir es richtig. Und sonst, dass ich habe lang genug das beides gemacht. Und es ist teilweise auch super gegangen, kein Thema. Ich weiss, ich habe immer gehofft, dass meine Schüler nichts davon merken, dass ich jetzt vielleicht übermüdet bin, dass ich zu wenig geschlafen habe, dass ich jetzt streng habe, dass ich nicht wirklich mehr mache. In den so Weihnachtszeiten, wo dann eine Weihnachtsshow ansteht. Aber irgendwann geht es nicht mehr. Also ich kann nicht 120 Shows spielen nebenzu und lernen. Ich meine, ich habe gesagt, ich habe das lange genug probiert, aneinander zu vorbeibringen. Und irgendwann, und ich habe dann nur noch, ich bin 60% Lehrer gewesen, 50%, 40%, 30%. Und so ist das kontinuierlich ab und jetzt ist es halt 0%. Mhm. Aber es ist nicht, in dem Sinn fällt einem nicht schwer, sondern es ist so wie ein Prozess, der passiert. Wie irgendein Prozess.